Wer von euch hat sich nicht auch schon mal vorgestellt, wie es wäre, in einer Villa zu wohnen? Und so damit herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge vom Rüti Chronik Podcast mit der Bettina, der Judith und das letzte Mal mit mir, der Anouk. Mit dem Einstieg habt ihr euch schon erahnen, um was es bei dieser Folge wird gehen. Es geht um die schönen Villen, die in ganz Rüti verteilt sind oder gewesen sind. Natürlich sind es nicht so Villen, wie wir sie uns in der modernen Welt jetzt vorstellen, sondern früher haben sie ganz andere Merkmale gehabt. Wir werden jetzt mehr auf die einzelnen Villen eingehen.
Ja, ich würde vielleicht noch ein paar einleitende Worte sagen. Villen, Villa, das ist für uns, wie du schon gesagt hast, das ist so ein bisschen, stellen wir uns ein bisschen anders vor, wie die Häuser, die wir jetzt hier beschreiben wollen. Und zwar hat das immer ein bisschen einen Grund, warum also etwas ist, wie es ist. In der Industrialisierung, wo die Zeit angefangen hat, wo Fabriken entstanden sind und die Arbeitgeber immer ein bisschen grösser geworden sind, gut verdient haben, eben die Industriellen, die haben angefangen, die Fabriken immer ein bisschen vergrössern und dann eben auch Wohnhäuser zuerst einmal und später sich dann eben Villen bauen. Und zwar haben sie das immer eigentlich bei der Fabrikzone gebaut. Das war absolut normal gewesen. Wir würden das heute anders machen. Wir würden irgendwie ein schönes Högerli suchen mit viel Aussicht oder irgendwo am See, wenn man schon eine Villa könnte bauen. Aber früher war das wirklich anders gewesen. Man hat wollen bei seiner Fabrikzone sein und vor allem auch von den Arbeitern gesehen werden. Das war wichtig gewesen. Die Nähe vom Industriellen, vom Fabrikant zu diesen Leuten, zu den Arbeitern. Weil die Leute, die sind ja nicht nur einfach Arbeiter gewesen, sie sind ja vielfach auch so ein bisschen Patrons gewesen. Das heisst, sie haben ja auch für ihre Leute müssen schauen. Also es hat ja noch nicht öffentliche Krankenkassen gegeben, zum Beispiel, oder Kindergärten. Und all diese Sachen hat es nicht gegeben. Also das hat eigentlich der Fabrikherr müssen anbieten oder können, wenn er wollte, anbieten, damit es seinen Leuten gut gegangen ist. Und darum sind die Villen immer ein bisschen in der Nähe von der Fabrik. Wenn man durchs Ahrtal fährt, sieht man das eigentlich fast am besten. Dort hat es immer so alte Fabrikgebäude und nebendran eben so eine Villa. Nicht unbedingt an der schönsten Lage, aber eben das hat den Grund. Bei der Villa Hess hast du anfangen. Das ist gerade eine Villa, wo man sagen kann, es gibt eigentlich zwei Villen Hess. Aber die erste Villa Hess, die ist ein Pilgersteig oben. Ein Pilgersteig oben hat es eine Nagelfabrik gehabt. Und der Hermann Hess Honecker, er hat ganz früh nach dem Tod von seinem Vater, also mit 22, hat er die Nagelfabrik übernommen und hat dort oben sich ein Haus bauen für sich und seine Familie. Später, als er da mehr verdient hat, da ein bisschen grösser geworden ist, hat er sich dann im Dorf unten die Villa Felsberg bauen lassen. Die ist 1901 gebaut und das ist eine ganz markante Villa Felsberg. Also ihr kennt sie alle zusammen eigentlich als reformierte Kirchengemeindehaus oder man sagt das Türmlihaus. Sie ist dort beim Bahnhof zu und ist sehr ein markanter Bau vom, ja, vom ganzen Dorf eigentlich. Sie ist auch auf allen Postkarten zum Beispiel drauf. Also man ist doch ein bisschen stolz gewesen, dass man so ein Gebäude hat. Aber der Hermann Hess Honecker, der hat schon in seiner Villa im Pilgersteig oben, er hat ein grosses Hobby, wie man heute sagen kann. Und das sind Rosse gewesen. Er hat immer eine Pferdehalterei gehabt und das ist einerseits natürlich normal gewesen. Also wir befinden uns immer noch in dieser Zeit, wo es ja noch kein Auto hat. Und das ist mir angewiesen gewesen. Jeder Transport ist mit Ross gewesen, aber er hat im Speziellen eben auch noch gerne Ross gehabt. Also es hat bei diesen Villen auch immer Stallungen dazu gehabt. So Remisen hat es dazu gehabt. Und im Pilgersteig oben, wie auch bei der Villa Hess im Felsberg, also jetzt hier beim Bahnhof zu. Auch dort hat es so Nebengebäude gehabt, Remisen.
Und beim Pilgerhof oben ist also die Remise immer noch sichtbar. Wenn man weiß, wie es aussieht, ist ganz klar, dass das die Stallungen gewesen sind. Und was eigentlich auch noch spannend war, ist, bis 1920 haben die mit Ross und Ochsen auch das ganze Material zu dieser Nagelfabrik hingefahren. Das ist übrigens heute die Ross-Drucks-Hexco-Fabrik dort oben. Nach 1920 haben sie den ersten Elektro-Traktor gekauft und später auch noch ein Elektromobil. Also 1920 haben wir schon Elektroauto in Rüti gehabt.
Ja, und da muss man denken, da sind die Strassen noch nicht gepflastert gewesen. Das sind immer noch Naturstrassen gewesen Nein, das stimmt nicht. Es sind keine Naturstrassen mehr gewesen. Jetzt bin ich 100 Jahre verschoben, Entschuldigung. 1840 umeinander sind dann die ersten gepflasterten Strassen gekommen. Aber es ist schon, die Strassenverbindungen waren immer noch schlecht gewesen, sage ich
mal. Es hat sicher gerumpelt, ja.
Es hat sicher gerumpelt, ganz genau. Ja. Villa Hess im Dorf unten, also der Felsberg, habe ich schon gesagt, zeichnet sich eigentlich mit seiner ganz speziellen Bauweise aus. Und ja, wer es kennt zum Beispiel, also man würde den Architekt erkennen, wenn man sich so ein bisschen mit den Bausachen auskennt, weil der Architekt war recht ein berühmter, das war nämlich der gleiche Architekt, wie das Hotel Dolder gebaut hat in Zürich. Und wenn man so die Türmli sieht, kann man so ein bisschen Verbindung erahnen. Um das Haus herum, um die Villa herum, hat es natürlich auch immer Park gehabt. Also jetzt bei dieser Villa, aber bei den anderen auch. Also dort, wo das UBS-Gebäude steht, oder der heutige Kita Fugo, genau, das hat natürlich auch dort zu diesem Park gehört. Es ist immer wichtig war, dass man exotische Bäume gepflanzt hat. Das war ganz gross in Mode, so um die Jahrhundertwende herum. Und dort auf dem Areal ist auch noch speziell, das sieht man noch gut, es hat so einen langen Holzbau, auch mit einem Türmli. Das war die Kegelbahn, die private Kegelbahn von dieser Villa Hess. Und nochmal nebendran hat es auch ein Billardhäuschen, also wo man da ist, Billard spielen. Also da hat man schon ein bisschen man hat sich geschaut und man hat natürlich auch ein bisschen gezeigt, was man hat.
Und das Ende von der Kegelbahn, eben das Türmli, das ist also ein asiatischer Teehaus nachempfunden. Also man hat dann da auch so ein bisschen weltmännisch Architektur mit reingebracht.
Ganz genau. Das klingt jetzt so, wie wenn da der Hermann Hess-Honecker da nur für sich geschaut hat. Aber man kann bei ihm also wirklich sagen, er war ein ganz grosser Förderer im Dorf. Also er hat das EW und das Gaswerk maßgeblich unterstützt, das Spital. Er hat die allererste Röntgenanlage im Spital geschenkt. Und er war nachher auch der Besitzer von der Embru. Die Embru kennt jeder, der zu Rüthi wohnt. Aber erstaunlicherweise weiß immer noch nicht jeder, was es heisst, Embru. Das heisst Eisen- und Metallbettenrüti. Embru. Abgekürzt. Und der Name sagt es. Also die haben wirklich zuerst so Metallgestellbetter gebaut, später dann Spitalbetter und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist das auch eine weltberühmte, kann man fast sagen, Firma wurde, vor allem in der Schweiz, sehr bekannt bei jedem Schulkind, weil ganz, ganz viele Schulmöbel sind ja Embru-Möbel und die sind also auch zu Rüthi, ja, beheimatet.
Die Familie Hess hat definitiv auch immer den Arm geschaut, das ist gestanden in einem Artikel, dass sie immer Türen offen hatten und auch immer etwas gegeben haben für die Armen, wenn sie fragen sind. Also sehr sozial engagiert gewesen, trotz alledem, was er sich auch selber gegönnt hat. Und die wenige Freizeit, die er noch hatte, hat er scheinbar gerne mit seiner Familie und seinen Kindern verbracht. Hat aber auch im Felsberg, Villa Felsberg beim Bahnhof, einmal Theateraufführungen machen lassen.
Er hatte ja zwei Villen gehabt.
Ja. Das erste war ein normales Wohnhaus und dann mit seinen drei Kindern ist er dann hier in den Felsberg runtergezügelt. Ja.
Was war denn in der anderen Villa, wenn er zum Beispiel im Felsberg gewohnt hat? Was ist denn im Hess passiert?
Das kann ich dir jetzt gerade so nicht sagen, ob das quasi vermietet worden ist, ob ein anderer Verwandter drin gewohnt hat, das weiss ich ehrlich jetzt gesagt nicht. Weil, also man hat natürlich schon füreinander geschaut. Und wenn ich, ja, wie wir jetzt gesagt haben, Hess Honecker, also ist auch mit der Honecker-Dynastie, ja, in dem Sinne verwandt. Und zwar ist seine Frau eine Enkelin von Kasper Honecker. Und da hat es natürlich sehr weit verzweigte Verwandtschaft. Du hast vorher mal gefragt wegen dem Innenleben von diesen Villen, oder? Also das ist vor allem eigentlich eben auch spannend. Also die sind sehr eigentlich prunkvoll ausgebaut mit Schnitzereien, mit Malereien. Die haben immer sehr viel so Nippes gehabt, eigentlich so Sachen zum Aufstellen mit Keramiksachen und so weiter. Also einfach Sachen, die Leute sich sonst nicht haben können leisten. Also man hat das wirklich ein bisschen zelebriert, man hat sich das gönnt und die Häuser sind für unseren Geschmack eigentlich viel zu voll gewesen. Also da hat man wirklich gefüllt mit dem, was man gehabt hat.
Auch Baumaterialien sind Ulme- und Mahagoniholz gewesen. Muss man sich vorstellen zu dieser Zeit. Das muss ja auch transportiert und gebracht werden, verarbeitet werden. Und Seidentapeten.
Ja, genau, Seidentapeten. Das war sehr beliebt und sehr teuer. Einfach auch. Und ja, die Villa Hess ist eben, wenn ich es angetönt habe, später ja dann verkauft worden. Und ganz lange Jahre, mehrere Jahrzehnte, war das Kirchengemeindehaus von der reformierten Kirche. Und dort ist natürlich stark umgebaut worden. Also da ist einiges ist in dem Sinn dort ein bisschen verloren gegangen. Und jetzt hat es wieder einen Wechsel gegeben. Zwischen denen ist es jetzt im Privatbesitz gewesen. Und jetzt ist eine Vereinigung drin. Und die sind auch wieder am Umbauen. Also wir wissen jetzt nicht ganz genau, wie es innen dran aussieht. Was immer noch ist das Türmli-Zimmer zuoberst. Dort hat es so ein viereckiges Zimmer. Man sieht wirklich rundum schön auf Rüti. Es hat so ein paar Malereien, also so Sprüche an der Wand, die schon fast ein bisschen modern anmuten. Und es halt einfach eben zeichnet sich ein bisschen aus durch die Übersicht, die man hat über das ganze Dorf.
Ich würde jetzt sagen, wir gehen gerade weiter zu der nächsten Villa. Wir bleiben in der Honecker-Familie, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar der Kaspar Honecker hat, meinte ich, auch eine Villa besessen da. Ich habe aber auch gelesen, jetzt müsst ihr mich korrigieren, dass er es geteilt hat. Kann das sein?
Nein, nicht ganz. Das heisst, der Kaspar Honecker selber, der hatte ein normales Wohnhaus gehabt, auch in der Nähe von seiner Fabrik, also von der Joweid. Gerade oben am Haltberg war ein Doppel-Einfamilienhaus, also ein Doppelhaus, wo er gebaut hat. Das war eigentlich ein grosses, aber relativ unscheinbares Haus gewesen. Die Hälfte ausbauen, das hat nachher der Architekt Zicke. Er hat dort das ausbauen zu einer italienischen Villa, kann man so sagen.
Spätrenaissance, um ein Fremdwort reinzubringen.
Genau, also ich bin ja ursprünglich nicht von Rüti. Als ich das erste Mal die Villa angeschaut habe, ich gefunden, es ist völlig schräg, dass die da steht irgendwie. Es passt so überhaupt nicht. Aber er war eben Architekt gewesen. Er hat mit dem Kaspar Honecker zusammen ganz viele Fabriken gebaut. In ganz Europa. Er hat aber auch Schulhäuser gebaut, also das Ferrach-Schulhaus oder eben die Rotfabrik in Zürich und so weiter. Es hat also bekannte Gebäude und für sich selber hat er dann eben etwas Spezielles wollen und hat dort eben die Villa angestellt. Also man sieht es sehr gut immer noch. Sie ist sehr gut erhalten und zwar einfach auch, weil die jetzigen Besitzer also wirklich auf liebevolle Art und Weise die Villa renoviert haben und erhalten. Und sie schauen auch jetzt noch so schön auf das Joweid-Areal runter. Und manchmal sieht man sie fast nicht, weil die Bäume, eben diese exotischen Bäume, die sind jetzt so gross, dass sie fast ein bisschen verdecken. Aber der Segge, der hat da speziellen Geschmack gehabt. Segge ist ja ein Geschlecht, das nicht hiesig ist. Ursprünglich ist das ein Elsässer-Geschlecht. Und er kommt aus einer Rotfärberfamilie von Uzne. Also die Rotfarbe ist eigentlich eine Säckenfabrik. Und er hat aber auch in dem Sinne so in eine bessere Familie geheiratet und hat eben zusammen mit dieser Verbindung mit dem Kaspar Honecker eben auch gut verdient, als er sich hat können die Villa bauen. Ich persönlich bin noch nie drin gewesen. Bist du mal drin gewesen?
Ich bin auch noch nie drin gewesen, nein.
Vielleicht gehört ja das die jetzigen Besitzer, ja. Wir werden mal eingeladen. Das wissen wir nicht so genau.
Ich wollte fragen, kann man in die Villen einfach reingehen?
Nein.
Oder sind es meistens im Privatsitz?
Es sind eigentlich alle im Privatsitz, es ist keine öffentlich. Man kann anfragen, fragen kann man immer.
Was hat denn die Villa Säcke so speziell um sich herum gehabt. Also bei der Villa Hess sind es ja die Pferdeställe, sagen wir es mal so. Gewesen. Was war es bei der Villa Säcke? Es
hat eigentlich keine Remise, nicht. Das steht nur immer von einem grossen Park. Der Park ist auch leider nicht mehr. Ich meine, das sind Kosten, so ein Unterhalt. Und ich meinte, das ist jetzt einfach heute der grosse Parkplatz vor allem. Sonst hat es ja nicht mehr gross Umschwung um die Villa Säcke. Die ist direkt an der Straße von hinten. Vorne ist sie am Bord Richtung Joweid-Areal. Und ja, Parkplatz. Der ganze Umbau und alles ist gemacht worden von ihm mit viel Liebe. Und leider konnte er nicht sehr lange drin leben können, weil er ist kurz darauf gestorben.
Also die Witwen hat er relativ lange drin gewohnt, ja, aber er selber ist kurz darauf gestorben. Ja.
Dann würde ich sagen, gehen wir sonst zu der nächsten. Ich habe mir die Villa Weber aufgeschrieben.
Sehr spannendes Ort, sehr spannende Geschichte dahinter. Dort ist ein Haus gestanden, ein Doktorhaus vom Dorf. Und der Herr Werner Weber Honecker hat gefunden, das Grundstück hätte ich gern. Und hat veranlasst, dass das Doktorhaus verschoben wird. Also das Doktorhaus ist Stein für Stein abgedreht worden und an die Ferrachstrasse 23 gezügelt. Stein für Stein wieder aufgerichtet. Also es ist genau gleich wieder aufgestellt worden und hat ausgesehen, wie dort, wo es vorher gestanden ist. Und dann hat er angefangen, oder beziehungsweise sein Architekt, auf dem Grundstück seine Villa Weber zu bauen. Gebaut worden ist sie um die 1890. Es ist auch sehr prunkvoll ausgebaut, mit wunderschönen Zeichnungen, Mosaik und Tennisplatz hat es gegeben. Der war verbunden mit einem Brückchen über die Jona. Und alle, die die Geschichte von heute kennen, 1939 ist die grosse Überschwemmung gekommen und die Brücke ist unter anderem auch während der Überschwemmung zerstört worden. Es hat auch noch ein Pärkli, das Johanna Weber Pärkli. Und dort ist der Kanton Zürich dran, um den wieder instand zu stellen. Das ist ein Projekt, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen gehen. Aber das Ziel ist eigentlich, dass man das Pärkli wiederherstellt als Naherholungsgebiet in Rüti.
Genau, die Vorarbeiten sind jetzt schon ein bisschen gemacht. Also das heisst, man hat vor dem Lesesaal jetzt ein Trottoir gemacht. Da gibt es dann ein Stegeli, darab bei das Pärkli. Das sollte wirklich wieder aufgewertet werden. Das Pärkli hat natürlich eben vor dieser Flutkatastrophe, kann man sagen, hat das natürlich auch Zugang gehabt zu der Villa. Es ist nur jetzt ist es eigentlich abgeschnitten von der Villa. Und auch dort sind natürlich auch viele Parkplätze gemacht worden. Also auch dort ist der Baumbestand schon wesentlich kleiner. Aber was es immer noch hat, das ist zum Beispiel ein ganz grosser Mammutbaum an der Strasse. Und da hoffen wir, dass der noch lange dort stehen bleiben kann. Es hat auch sonst schöne Bäume. Das ist wirklich damals etwas ganz Wichtiges gewesen. Und ihr müsst euch vorstellen, dort waren ja die Bäume dann noch klein gewesen. Also die haben das ganz anders erlebt wie wir, die das also so als riesen stattliche Bäume sehen rundherum. Ja, der Werner Weber Honecker, auch er hat einen Enkelin eben geheiratet vom Kasper Honecker, und zwar das ist die Jenny Honecker gewesen, oder Johanna hat sie richtig geheißen, aber man hat ihr Jenny gesagt. Und ja, er ist eigentlich durch diese Verbindung auch ist er da zum Direktor von der Joweid aufgestiegen. Weil selber hat er also, ist er einfach in einer Spinnerei im Chemos aufgewachsen. Er hat dann die Lehre gemacht in der Maschinenfabrik. Und eben durch die Heirat dann ist er da immer, also ist er zu Rüti dann eigentlich gross geworden. Er ist nicht nur Direktor gsi, er ist auch ein Kantonsrat gsi, ist Nationalrat gsi und ist ebenfalls ein grosser Wohltäter gsi vom Dorf, kann man so sagen, und hat sich politisch eingesetzt für die ganze Gegend und hat 6 Kinder gehabt in dieser Villa. Also, das ist auch etwas anderes wieder, als es heute der Fall ist. In den ganz grossen Villen hat es manchmal 1 Kind oder höchstens 2 Kinder und dazu mal hat man natürlich gern, ja, sich auch noch wirklich eine grosse Familie geleistet.
Das war definitiv auch immer mit Kosten verbunden. Aber auch er, eben, wie du schon gesagt hast, war sehr wohltätig unterwegs. Er war immer bedacht, dass den Mitarbeitern auch gut geht.
Mhm, genau. Was ich noch vergessen habe zu sagen, er ist eben einer der wenigen Nationalräte. Also, ja, doch, wir haben Nationalräte. im Dorf. Und eben, er war einer von denen gewesen, aber allerdings konnte er nur an zwei Nationalratssitzungen teilnehmen. Dann ist er nämlich gestorben. Ziemlich plötzlich auch gestorben. Also die Fabrikanten sind nicht allzu alt geworden, offensichtlich. Hat das schon auch ein bisschen mit diesen vielen Aufgaben, die sie übernommen haben, zu tun gehabt, weil es ist alles ein bisschen an denen gehangen, sage ich jetzt einmal. Oder? Also die ganz politischen Verantwortungen, alle Ämter und so weiter. Vielfach sind es auch in allen Vereinen oder in vielen Vereinen im Vorstand gewesen. Das hat wie auch zum guten Ton gehört, dass man dann im Sängerbund war, im Männerchor und vielleicht auch noch im Turnverein. Das war eben auch die Zeit gewesen, wo eben solche Vereine gegründet worden sind. Also die jetzigen alten Vereine, die sind eben so um die 150-jährig rum. Und das war die Zeit gewesen, wo das ganz wichtig war. Und da hat es ganz viele Leute gehabt, die in x Vereinen waren. Und eben die wichtigen Leute vom Dorf, die sind dann sehr engagiert gewesen.
Da hast du gar keine Zeit mehr für Freizeit.
Das Freizeitgestalten war sicher auch anders gewesen. Eben, wie gesagt, also man ist da vielleicht ein bisschen im Park war und hat Gäste eingeladen und bewirtet. Aber das haben dann vor allem eigentlich die Fabrikanten Frauen veranstaltet. Also auch von der Jenny Honecker wissen wir, die hat manchmal auch Teepartys auf der Schanze veranstaltet. Also die hat das schon ein bisschen zelebriert. Auch ist aber natürlich auch die Aufgabe von diesen Fabrikanten Frauen. Die haben ja dann nicht gearbeitet, so wie wir das heute kennen, dass sie nicht angestellt waren, sondern ihr Job war wirklich das soziale Leben eigentlich auch vom Dorf. Und aus diesem Engagement heraus sind dann ja auch andere Sachen entstanden, wie zum Beispiel der Kindergarten, wo sie das Leben gerufen haben. Und so, dass Sachen, die heute eine staatliche Aufgabe sind, sind natürlich früher eben auf privater Basis entstanden.
Das war gerade meine nächste Frage, ob so Villen für so Fester genutzt worden sind oder wie oft?
Wie oft ist natürlich schwierig zu sagen für uns. Also da haben wir nicht, hat niemand Buch geführt darüber, wie oft das da Fester gewesen sind und wie gross. Also einen grossen Saal hat es nicht eigentlich drinnen. Also das sind nicht so... Also königliche Bankette, wie du dir jetzt das vorstellst, das sind sicher nicht gewesen, aber man hat sicher zwischen ihnen ein rechtes Essen gegeben und natürlich sicher so ein bisschen standesgemäss mit Leuten umgehen. Ja, das ist sicher gemacht worden, ja.
Sicher sehr grosszügig dekoriert, auch eben Malereien und auch wenn man den Gartenhag beachtet, die Schmiedeisenkunst, das ist gewaltig, wenn man sich das vorstellt. Jedes Balkongeländer und eben Gartentürli oder Gartenhag war ein Kunstwerk für sich, gewesen, inklusive den Initialen von der Urbesitzer oder der Besitzer ursprünglich. Mhm. Das Schöne ist an dieser Villa, sie ist 1982 aufgekauft worden von Privaten. Die Privaten haben sich sehr darauf beschränkt, wirklich nur zu erhalten, zu restaurieren. Sie haben sicher aber auch Auflagen gehabt vom Denkmalschutz. Das ist eine von den sogenannten Gründervillen, sagt man auch. Das ist so, eben, durch die Industrialisierung, das ist Geld gekommen und man hat sich dann ein Haus gebaut. Das ist wirklich eines von den ersten Villenhäusern. Und die ganzen Materialien zu renovieren, restaurieren, auch zum Beispiel die Dachkonstruktion, die sind komplett durchgefallen gewesen. Die mussten abnehmen und zuerst mal schauen, wie die überhaupt gemacht worden ist, weil man heute das nicht mehr so macht. Und man hat sie so restauriert, wie sie damals war. Also es war auch für den Zimmermann eine Herausforderung gewesen. Der hat wie ein Puzzle, das müssen auseinandernehmen, um herauszufinden, ah, okay, das ist so gemacht worden. Und dann hat man es wieder so gemacht.
Der Werner Weber-Honecker, der ist auch der erste Autobesitzer gsi in Rüti. Also 1905 hat er sich ein Auto zugetan. Das war ein Benzinauto. Oder wir würden jetzt aus unserer Sicht denen sagen, es war eine Kutsche mit Motor. So, eigentlich. Aber das war natürlich sensationell gewesen, oder? Also für Rüti war das ganz eine grosse Angelegenheit gewesen. Später sind dann die Elektromobile gekommen, das sind dann mehr Ärzteauto gewesen. Aber was wir haben in der Chronik, wir haben einen Film von 1916, wo man sieht, dass eine Kamera auf ein Auto gespannt ist und das fährt durchs Dorf.
Sozusagen die erste Dashcam durch Rüti.
Genau, ganz genau. Und da sieht man natürlich auch, da springen ein Haufen Kinder vor Touren und so, weil das ist natürlich ein Ereignis gewesen, oder? Dass ein Auto rumfährt und dann noch mit einer Kamera. Und das ist also, da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass wir so einen alten Film haben, weil es ist ein bisschen langatmig, kann man sagen, oder? Er fährt einfach rum und man sieht die Häuser, aber einfach, weil er so alt ist. 1916, so ein Film, das ist schon noch ja, eine coole Angelegenheit.
Kann man den anschauen?
Ja, definitiv. Das ist eines von unseren Projekten, dass man den wieder neu aufbereitet. Problematik ist, das ist noch so ein alter Film mit einer grossen Rolle. Und die heutigen Abspielgeräte sind leider nicht mehr fähig, das abzuspielen. Und es ist ein Projekt, das den wieder verbessern kann, abgespielt werden. Wir haben aber Varianten oder eben Filmkopien auf CD. Also wenn jemand Interesse hat, bitte melden.
Dann auch an der Ferrachstrasse, oder die erste Fabrik an der Ferrachstrasse, war die Baumann-Fabrik. Mhm. Dort hat es auch eine Villa gegeben. Und was können wir zu dieser Villa erzählen?
Die Villa steht immer noch. Ist wunderschön, wenn man sich mal darauf achtet. Aber weil sie ein bisschen zurückversetzt ist von der Strasse, ist sie mir auf alle Fälle nicht so ins Auge gesprungen. Sie ist direkt neben dem, eben wie du schon gesagt hast, Ferrach-Schulhaus. Um da nochmal einen Zurücksprung zu machen. Das Schulhaus ist konzipiert worden vom Herrn Sicken, von unserem Architekt. Und die Villa Baumann, die daneben steht, ist auch ein historisches Haus vom Fabrikbesitzer Baumann Federer. Baumen Federer im Umgangsspruch. Die haben zuerst dort an der Ferrachstrasse produziert, weil es dort aber keinen Fluss oder Wasser hat für den Antrieb, den man halt früher gebraucht hat, weil man keinen Strom hatte, ist er dann auf Ermenschwil gezügelt, weil er dort quasi Strom bzw. eben Wasseranschluss hatte, wo er seine Fabrikmaschinen konnte antreiben. Genau. Baumann Federer Villa ist heute im Besitz von der Familie Rüegg. Das ist einfach, es hat keinen männlichen Nachkommen mehr gehabt von der Familie Baumann, Baume. Und so ist dann Familie Rüegg eingeheiratet, hat dann das quasi übernommen.
Genau, und also wir schauen das immer noch als eine Rüdnerfabrik an. Sie ist ja auf St. Galler Gebiet, aber eigentlich gehört sie schon immer noch zu Rüti. Und ist auch jetzt noch ein relativ grosser Arbeitgeber eigentlich so in dieser Gegend. Ich habe jetzt aber gerade in der Zeitung gelesen, dass sie ein bisschen Schwierigkeiten haben und vielleicht müssen Leute entlassen. Also auch so eine Fabrik, eine Federnfabrik. Wissen ihr, was eine Federn ist? Also das sind nicht Vogelfedern, gell?
Nein, das sind doch so, so im Kugelschreiber hat es doch auch so Federn.
Genau, so kleine Federn, so oder? Aber kleine Federn, genau, aber das sind natürlich auch ganz, ganz grosse Federn, die dort gedreht werden, oder? Das ist, wo dann für grosse Maschinen gebraucht werden und das ist,
auch die Automobilindustrie hat das gebraucht. Also ein Stossdämpfer war ja auch eigentlich eine Feder. Heute sind sie noch ein bisschen anders. Noch heute.
Wie hat denn diese Villa ausgesehen? Also
genau gleich wie heute eigentlich. Weil sie ist eigentlich wunderschön restauriert, aussen. Innen drin haben wir mal letztens jemanden besuchen. Es ist eigentlich, ja, so wie früher, einfach in einer guten Konsistenz auch zum Anschauen von außen mit Bemalung. Mit den Fenstern haben sie jetzt müssen irgendetwas ändern, aber da ist halt immer dann Denkmalpflege dahinter. Und Denkmalpflege ist auch, bei vielen von diesen Häusern kommen sie immer auf uns zu und sagen, haben die noch die Originalpläne, wissen die, wie es vorher ausgesehen hat, dass das wirklich erhalten wird oder wieder instand gestellt wird, so nah wie möglich am Original. Mhm.
Vor dieser Villa hat es auch einen Garten gehabt, bis an die Ferrachstrasse runter. Später hat dann dort eine Federfabrikbaum ein Haus gebaut für die Angestellten. Das steht also auch noch, das Angestelltenhaus. Das hat immer noch also so Zimmer drin mit ganz vielen Briefkästen unten dran. Also das sind schon von Anfang an sind das einzelne Zimmer gewesen. Und der Garten ist natürlich nicht mehr so gross. Das ist wie bei allen, hat das ein bisschen schrumpfen.
Sind denn all die Villen, die wir jetzt darüber geredet haben, denkmalgeschützt?
Also kommunal ja. Also kommunal heisst in dem Sinn eigentlich im Dorf oder in der Gemeinde. Und überkommunal nicht. Also die Villa Weber, so viel es mir ist schon, die ist überkommunal. Aber die anderen sind eben eigentlich bei uns unter Schutz gestellt. Ja, also ich habe jetzt gerade das Inventar, was alles da unter Schutz gestellt ist, nicht im Kopf. Aber das macht schon Sinn, dass wir da wirklich ein bisschen schauen, dass so Sachen erhalten bleiben, dort, wo es auch Sinn macht. Denkmalpflege hat ja immer so ein bisschen die Herausforderung, wie können wir etwas erhalten und trotzdem ist es für heute in dem Sinn bewohnbar. Und bei diesen Villen ist das eigentlich gut machbar, weil die kommen doch aus einer Zeit raus, eben, wo man schon Heizungen gehabt hat und so weiter und so. Natürlich andere wie heute, aber gleich mehr schon gehabt. Also bei noch älteren Häusern, dort ist es dann viel schwieriger, oder? Zum dort den Erhalt sicherstellen und trotzdem wohnbar machen, das ist eine Herausforderung, die nicht immer gleich gut gelingt. Und ich denke, es ist wichtig, dass der Denkmalschutz da wirklich ein kleines Auge drauf hat. Aber eben, es hat auch immer wieder Leute, die wirklich ein Flair haben, um solche Bauten auch zu renovieren, zu wiederherstellen und eben auch ja, für die heutige Zeit attraktiv zu machen.
Aber es ist sicher definitiv eine gute Bausubstanz. Sprich, beim ursprünglichen Bau hat man sicher Wert darauf gelegt, auf hochwertige Materialien.
Mhm. Und man hat natürlich ein bisschen länger Zeit gehabt zum Bauen. Also das Thema, das man heute hat, dass Bauten nicht mehr austrocknet, also die betonierten Bauten, weil immer so ein bisschen gehetzt wird und der Zeitdruck ist, das hast du früher natürlich nicht so gehabt, weil vielfach ist es ja einfach dann mit Naturstein gebaut worden oder Holz. Und man hat mehr Zeit gehabt. Die Handwerker haben mehr Zeit gehabt.
Dann würde ich sagen, geht es weiter zu der Villa Häusli schneiden. Sage ich das richtig?
Ja, ja. Häusli Schneider, seine Villa, genau. Also das ist eben eine spezielle Geschichte, weil der Häusli Schneider, der hat natürlich nicht so geheissen. Das war sein Übernahme, oder? Das war der Gottfried Honecker. Und er war Schneider, Herrenschneider. Hat dann aber gemerkt, in dieser Zeit, in der Rüti gewachsen ist, weil es halt eben Fabriken gab, es hat Arbeit und durch das sind Arbeiter angezügelt. Es hat Wohnungen gebraucht. Und er hat das gemerkt. Er hat angefangen, so ein bisschen zuerst mit Baumaterialien zu handeln. Er hat den Handel ein bisschen ausbauen und dann hat er angefangen, Grundstücke zusammenzukaufen und hat Häuser drauf gebaut. Also ganze Quartiere sind eigentlich von ihm entstanden. Er hat das Wieberg-Quartier gebaut, Schlossberg. Quartier ist maßgeblich von ihm gebaut worden. Das sind die sogenannten Baumeister- oder Meisterhäuser. Das sind die typischen dreistöckigen Häuser, die man zu Rüti sieht. Oder? In der Mitte hatte es ursprünglich ein Balkönli gehabt. Bei den einen hat es das noch, bei den anderen ist das nicht mehr da. Und dreistöckig, das sind drei Wohnungen gewesen. Meistens sind die so an Angestellte, so mittleres Kader, würde man vielleicht heute sagen, vermietet worden. Und die haben dann in der Mitte gewohnt und unten und oben, und dann vielleicht ein bisschen weniger bemittelte Arbeiter, sind dort zur Miete gewesen. Und heute würde man das auch anders machen, oder? Also der, wo mehr Geld hat, würde heute wahrscheinlich entweder zuoberst wohnen, in der Dachwohnung, oder dann zu unterst, damit er einen Gartensitzplatz hat. Und früher war der genau in der Mitte gewesen, oder? Also da hat er erstens am wenigsten müssen heizen, weil es schön warm war von oben und unten. Und zweitens hat er so ein bisschen die Übersicht gehabt, was läuft rundherum mit seinem Balkönli. Und eben, man hat es ein bisschen mehr im Griff gehabt.
Aber es war sicher auch ein bisschen blöd im Sinn von, wenn du gekündet hast im Beruf, dann hast du auch müssen deine Wohnung vermutlich gekündet. Weil das war ja quasi gekoppelt gewesen, oder? Handkehrum bist du früher auch einfach immer und ewig am gleichen Job geblieben und bist nicht nach all zwei, drei Jahren wieder einen neuen Job gesucht.
Ja, hat natürlich auch damit zu tun, dass es nicht so viel Stellenangebot herum hat, je nachdem, was man für einen Job gehabt hat. Und wenn wir das schon mal gesagt haben, sind die Industriellen, die wir jetzt so zu Rüti haben, sind wirklich recht sozial eingestellt gewesen. Und das war nicht überall der Fall gewesen. Also es hat eben auch Industrielle gehabt, vor allem dann so in den Spinnereien und Webereien, wo die Leute recht ausgenutzt haben. Und dann ja, ist man froh gewesen, wenn man einen guten Job gehabt hat, wo man hat seine Familie ernähren konnte. Eben der der Gottfried Honecker. Er ist zu Geld gekommen durch das, dass er da wirklich den Bauern Land abgekauft hat und dann die Häuser draufgestellt hat. Und dann war klar naheliegend, dass er sich selber eben auch hat eine Villa bauen wollte. An der Schlossbergstrasse hat er dann das gemacht. Es ist so ein Neubarock-Bau.
Das passt irgendwie auch total nicht in das Quartier rein, wenn man einen Knäuer anschaut.
Genau, und er hat seiner Frau ganz ein grosses Geschenk gemacht, und zwar er hat nämlich ein Minigaswerk unten im Keller eingebaut, dass sie hat können schon mit Gas kochen, nicht mehr mit Feuer. Später hat in dieser Villa ganz lang das Fräulein Nelly Birchmeier gewohnt. Das ist ein ganz bekannter Name zu Rüti. Sie war Kindergärtnerin für viele, 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 schon fast Generationen, kann man sagen. Wirklich eine Frau, die ihr Leben den Kindergärtner in dem Sinn gegeben hat, mit Leib und Seele. Und ich habe gerade letzte, bin ich auf dem Friedhof gsi. Sie ist gestorben, im höheren Alter ist gestorben. Und sogar ihr Friedhof ist also das Schlossberg-Schulhaus und so eine Kindergartenreihe rundherum. Also es ist wirklich ihr Leben gewesen. Und sie hat lange dort gewohnt, in dieser Häuschen-Schneider-Villa. Sie ist leider äußerlich nicht mehr so gut zu Weg. Also es hat eigentlich eine Renovation nötig. Und dann hoffen wir auch, dass da Besitzer dann eben auch mal ein bisschen schauen, wie es weitergeht.
Jetzt gibt es gerade eine perfekte Überleitung von der Nelly Birchmeier zum Kindergarten und Schulhaus Schlossberg. Die habe ich mir auch noch aufgeschrieben, die zwei.
Ja, der Kindergarten Schlossberg ist vom Bau her nichts Spezielles. Speziell ist es einfach, dass es der erste Kindergarten war im ganzen Oberland. Wie ich gesagt habe, auf Initiativen von industriellen Frauen, die sich hier zusammentun haben und da eben auch das in dem Sinn initiiert haben.
Und auch hier wieder der Kaspar Honecker. Er hat wieder Geld gegeben, dass das hat können realisiert werden, das Projekt, dass man das wirklich hat können durchziehen.
Ja, weiter oben, Schulhaus Schlossberg, da werden wir immer jemanden gefragt, wenn wir Führungen machen im Dorf, werden gefragt, ja, und wo ist jetzt das Schloss? Und dann müssen wir sagen, nein, ein Schloss hat es dort nicht. Es hat so ein bisschen zwei Gründe, warum es das Schulhaus Schlossberg heisst. Und zwar, also einerseits ist das eben ein bisschen das Gebiet gewesen, wo der Häuslischneider seine Häuser gebaut hat. Und das ist natürlich auch ein gutes Verkaufsargument gewesen, wenn man hat können sagen, also Schlossbergstrasse. Das klingt natürlich schon ein bisschen besser, wenn du irgendwie Hinterloch oder so sagen. Das klingt natürlich gut. Oder? Also so wie die heutigen Überbauungen auch ganz wunderbare Namen immer haben, ist das damals nicht schon so gewesen. Aber man hat eben auch noch einen anderen Grund Schlössli gesagt. Und zwar hat im Bezirk hat's noch kein Sekundarschulhaus gehabt. Und der Bezirk hat eins bauen, haben sich da umgeschaut, wo könnte man da ein Sekundarschulhaus bauen, und die haben sich für Bubiken entschieden. Und dann haben die Rüttner gefunden, geht gar nicht, wir machen selber etwas. Und dann haben sie eben auch wieder auf Geldgeber hin natürlich, haben sie das Schulhaus gebaut, dort im Schlossberg oben. Und das ist so prominent gelegen, mit einer super Aussicht. Dazumal hat man noch gut runtergesehen. Jetzt sind die Bäume so hoch, dass man fast nicht mehr runtergesehen. Aber dort hast du auch wirklich in die Berge gesehen und auf ganz Rüti runtergesehen. Und es ist schön gelegen. Es hat auch so ein bisschen Zinnen rundherum und eben auch ein paar exotische Bäume. Es ist auch ein Parkli dann dort gestiftet worden. Und eben so ein bisschen Schlössli-mässig. Oder? In den Zeitungen ist dann das eher so ein bisschen negativ zum Teil umgeschleicht worden. Also man hat gesagt, ja, die Rüttner haben wieder eine Extrawurst und haben sich etwas speziell Schönes bauen müssen. Und ja, es ist dann nicht überall so gut angekommen, aber der Name Schlossberg ist dann halt einfach geblieben. Oder? Also mit dem ganzen, ja, eigentlich ein schönes Schulhäuschen. Es ist aus heutiger Sicht ein kleines Schulhäuschen, aber immer noch, ja.
Ja, und auch der Musikpavillon, der nebendran ist. Also ich meine, heute ist er nicht mehr ganz so schön, aber es ist immerhin noch einer da. Das war früher ein Metallpavillon, wo es dann also so Konzerte und so gegeben hat. Eben auch in dem, der war dann in dem Park hinein, es war nicht Teere rundherum. Und der eine Lehrer im Schulhaus, der hat sich der Botanik verschrieben und hat verschiedene exotische Pflanzen angezogen, also so wie einen botanischen Garten eigentlich um den Schlossberg-Schulhaus eingerichtet. Das war definitiv ein Aushängeschild im Dorf. Und eben auch da wieder die Mammutbäume, ich meine, sie sind enorm gross und sie stehen noch. Wir hoffen auch da, dass sie noch ein bisschen bleiben.
Genau. Ja, heute ist natürlich Primarschule drin. Es ist schon lange nicht mehr ein Sekundarschulhaus. Ja, Primarschule. Und was noch speziell ist, genau, das ist auf dem Dach oben hat eine grosse Kugel. Wenn ihr mal schauen, wenn ihr vorbeifahrt. Und das hat den Grund, wenn man Schulreise geplant hatte, hat man ja durchgegeben, ja, wird sie jetzt durchgeführt oder nicht, vor allem bei wechselhaftem Wetter, oder? Und wenn dann die Kugel, hat man die können so hochlassen, wenn die Kugel da oben war, dann hat man können auf die Schulreise. Und wenn sie da unten war, hat es nicht stattgefunden. Also da haben dann eben auch, ja, Kinder von ein bisschen weiter umeinander, haben dann nicht gerade müssen bis ins Schulhaus runterlaufen, sondern haben von weitem gesehen, in dem Sinne, ah, ist gut oder ist eben nicht gut. Und die Kugel, die ist also immer noch dort oben.
Hey, mega spannend. Voll gute Lösung, man hat ja kein Telefon gehabt früher.
Ja, also dort haben wir dann schon Telefon gehabt, aber vielleicht nicht in jedem Haus. Und ja, vor allem, wie soll ich sagen, also man hat einfach die einfachste Lösung gesucht für solche Sachen. Und weil es ja eben so prominent oder eben eigentlich erhoben steht dort, sieht man eben wirklich von weit umeinander die Kugel, wenn sie da oben ist.
Und auch heute noch, es hat links davon den sogenannten Alpenzeiger, also es hat dort ein Terrasschen. Und also man sieht dort weit, weit in die Berge hinterher und kann auch schauen, wenn man nicht eine App hat, welche Gipfel oder welche Berge sich dort im Hintergrund befinden.
Ja, ich sehe jetzt gerade etwas von der Einweihung, die war 1884. Oder? Das war ein grosser Festakt mit Weiheakt, Musik, Chorgesang, Bankett, bengalischer Beleuchtung. Heute würde man vielleicht sagen Feuerwerk. Ein fulminantes Feuerwerk steht da. Und es hat so auch einen Umzug gegeben. Also da hat das ganze Dorf eigentlich mitgemacht. Festlich geschmückte Strassen, Spiel und Gesang. Sogar eine dramatische Aufführung hat es gegeben von den Sekundarschülern. Die haben die Eroberung von Landenberg gespielt. Also ein historisches Stück gespielt. Und ja, das ist den ganzen Tag gegangen. Also das ist für uns unvorstellbar, oder? Dass man nur wegen einer Einweihung von einem Schulhaus oder etwas so ein Theater macht, sage ich jetzt mal. Aber dazumal waren das wichtige Meilensteine gewesen. Das waren wichtige Errungenschaften gewesen. Man hat jetzt ein Sekundarschulhaus. Also man wird wichtiger und das ist gefeiert worden. Und auch wirklich mit viel, viel Aufwand. Also all die Feste, die waren, waren ja viel, viel weniger gewesen, als wir heute haben. Aber die, wo gsi sind, die hat man mit viel mehr Engagement, sag ich mal, oder mit wahnsinnig Aufwand eigentlich auch im Dorf betrieben. Also auch andere, auch so zum Beispiel ein Bezirksumzug und so Sachen. Das sind riese Dinger gsi, wo das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Also falls uns die Leute zuhören, die jetzt zum Beispiel das Rütifest organisiert haben. Also wir wissen auch, es gibt immer noch sehr, sehr viel Arbeit, so ein Fest zu organisieren. Aber heute ist das vielfach so ein OK, das irgendwo im Verborgenen arbeitet und wirkt und tut und lange Vorbereitungszeit hat. Und früher ist da vielfach eben das ganze Dorf eigentlich, die Vereine sind einbezogen worden und vor allem auch die Schulen. Eben da haben eben auch die Schüler haben da Darbietungen gemacht. So.
Das war vielleicht auch ein bisschen zum Publikum zu zeigen gewesen. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt eine Vermutung von mir. So, hey, hallo, wir haben es geschafft, oder? Wir haben jetzt das auch. Dass das alle auch wirklich sehen. Es ist jetzt da und eröffnet. Und auch noch da wieder, auch da hat der Kaspar Honecker wieder Geld reingegeben, dass das verwirklicht hätte können werden.
Mhm. Genau. 1947 dann ist dann die Zeck umgezogen auf die Schanze. Seitdem ist es Primarschule.
In Welche von diesen Villen würdet ihr einziehen, wenn ihr könntet? Wenn jetzt alle zur Verfügung stehen, ihr genug Geld hättet?
Also müssten wir zuerst mal alle ganz genau anschauen von innen dran. Und ja, ist eine schwierige Frage, weil es halt einfach auch von die Villen, die stehen ja eigentlich immer an der Strasse jetzt. Das ist jetzt nicht unbedingt so meine bevorzugte Wohnlage. Aber eben, ja, früher war es natürlich schon noch wichtig, dass man auch am Verkehrsweg gerade ist.
Dort hat es auch noch nicht so viel Verkehr gehabt, der dann wirklich gestört hat. Also ich so rein intuitionmäßig würde ich sagen, jetzt vielleicht Villa Felsberg, weil du dort die beste Aussicht gehabt hast oder hast von der Schönheit, von der Restauriertheit, wie man dem immer sagen will, sicher die Villa Weber sehr schön. Aber ja, ich das ist halt vor allem aussen.
Ich würde es vielleicht eher beim Sicken einziehen.
Das habe ich dich noch nie gesehen, das weiss ich nicht.
Ich würde sagen, mit dem schließen wir die heutige Folge ab vom Rütti Chronik Podcast. Mir hat sehr viel Spass gemacht, mit euch die 5 Folgen zu produzieren und auch mehr über Rütti zu erfahren. Ich bin ja selber auch nicht von Rütti. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, dann als Zuhörerin anzuhören. Ihr könnt euch also auf mehr Geschichten und auch Persönlichkeiten aus Rütti freuen. Danke vielmals.
Danke dir, Anouk, viel Glück. Dir.